Ja, wir sind bei der Frage stehen geblieben, Matthäus 16, Vers 28. Etliche, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und ich habe gesagt, die Deutungen, die ich angeführt habe vom inwendigen Reich Gottes oder Pfingsten oder Erhöhung und so weiter, was damit zusammenhängt, all das kommt nicht so gut hin. Und deshalb lesen wir weiter in Kapitel 17, Abvers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Etliche von denen, die da standen. Und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und sehe, es erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu und rührte sie an und sprach: Steh auf, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes, dem Täufer, redete. Soweit dieser Abschnitt. Wir haben hier eine kleine Differenz. Bei Matthäus und Markus ist von 6 Tagen die Rede. Bei Lukas von 8 Tagen, habe ich vorhin falsch erwähnt, ich habe gesagt bei Lukas von 6 Tagen, bei Lukas ist von 8 Tagen die Rede in diesem Zusammenhang. Und dann ergibt sich die Frage, Moment, fehlt was zwischendrin? Ja, macht nichts. Dann ergibt sich die Frage, 6 oder 8 Tage. Wir können das wohl sehr einfach erklären. Gerhard Meyer sieht in Matthäus und Markus eine genaue Zeitangabe. 6 Tage waren zwischendrin. Während Lukas den Tag, als Jesus das sagte, was am Ende von Matthäus 16 steht, und den Berg der Verklärung mit dem Ereignis miterzählt, das macht zusammen 8 Tage. Also das ist keinerlei Widerspruch. Einmal geht es um den Zeitraum zwischendrin und bei Lukas sind die beiden Tage, als Jesus das gesagt hat, in Matthäus 16, und dann der Berg der Verklärung mitgezählt. Wir kommen zu einer falschen Vorstellung über das Reich Gottes. Ich habe schon gesagt, mit dem Berg der Verklärung handelt es sich vermutlich um den Tabor, den wir hier im Hintergrund haben. Petrus, Jakobus und Johannes werden von ihrem Herrn mitgenommen. Und das ist nicht das einzige Mal. Es fällt auf, dass der Herr Jesus immer wieder diese 3 Jünger besonders mit sich nahm. Auch bei anderen Ereignissen. Das haben wir bei der Auferweckung des Töchterlein des Jairus in Markus 5. Wir haben das auch bei seinem Gebetsringen in Gethsemane, Matthäus 26. Vers 37, dass er diese 3 extra mit sich genommen hatte. Wir können sagen, Petrus, Jakobus und Johannes wurden in besonderer Weise oder wurden Zeugen von drei besonderen Ereignissen im Leben Jesu. Nun, wenn wir das so lesen, dann tun wir uns natürlich gerne mit denen drei vergleichen. Und es würde uns so richtig reinlaufen, wenn auch wir besondere Zeugen des Handelns unseres Herrn wären. So wie eben das andere fromme Fußvolk nicht. Wenn wir Menschen wären, die ganz besondere Erfahrungen mit ihrem Herrn machen, die andere nicht machen. Wenn wir irgendwo doch ein bisschen geistlicher und ein bisschen besser wären wie der Rest. Und es wäre wieder so richtig etwas für unseren frommen Ego und unseren Stolz. Wir müssen hier ein Vierfaches beachten, wenn es um diese drei Jünger geht. Einmal ist unser Herr souverän und es ist seine Sache, wie er mit seinen Jüngern verfährt. Und wir müssen hier einfach wegkommen von unserem falschen, wenn ich das mal so nennen darf, evangelikal-sozialistischen Denken, nachdem Gott immer alle gleich behandeln muss. Denken wir so, ja, das muss aber alle gleich behandeln, das geht nicht mit Johannes, Jakobus und mit Petrus. Es steht außer Frage, der Herr liebt alle seine Kinder und alle seine Kinder stehen auf derselben Ebene vor ihm. Alle sind errettet durch das vollkommene Werk Christi. Aber wie der Herr mit den Einzelnen handelt, das ist immer seine Sache und das ist nicht unsere Sache. Und als der auferstandene Petrus voraussagte, das war jetzt weniger schmeichelhaft, dass er einmal ganz anders geführt würde, wie er sich das selbst gedacht hätte, das lesen wir ja in Johannes 21, als der Auferstandene ihm begegnet am See Genezareth. Was war sofort die Reaktion von Petrus? Was ist mit dem da? Er wusste, jetzt kommt das mit der Führung, das ist nicht so angenehm. Petrus fragt sofort, ja, was ist dann mit dem da? Und da sind wir wieder mitten in unserem evangelikal-sozialistischen Denken. Und unser Herr musste dem Petrus ganz klar sagen, das ist für dich unwichtig, was mit dem da ist. Du, Petrus, folge du mir nach. Darum geht's. Das ist das eine, was wir beachten müssen. Das nächste. Petrus, Jakobus und Johannes wurden nicht nur besondere Zeugen auf dem Berg der Verklärung, im Garten Gethsemane bei der Auferweckung des Töchterlein des Jairus. Alle drei wurden in besonderer Weise ins Leiden um Christi willen geführt. Und jetzt werden wir schon ein bisschen vorsichtiger, wenn wir uns das wünschen. Da sind wir dann gleich am Ende der Fahnenstange. Besondere Erfahrungen, Erkenntnisse, das hätten wir gern. Aber wenn es ums besondere Leiden geht, ich befürchte, dann ist von uns nur noch der bekannte Kondensstreifen zu sehen. Warum besonderes Leiden? Jakobus ließ als erster der drei Apostel sein Leben für Jesus, als erster der Apostel überhaupt. Haben wir noch in der Apostelgeschichte. Petrus wurde unter Nero hingerichtet. Und zuvor stärkte er die verfolgte und bedrängte Gemeinde. Und Johannes, der einzige Apostel, der wohl nicht den Märtyrertod gestorben ist, litt in hohem Alter im Exil auf der kargen und feuchten Meeresinsel Patmos für seinen Herrn. Vermutlich hatte er nicht mal eine Decke, um sich zuzudecken in diesem Exil. Bei diesem feuchten Klima, kalten Klima, relativ kalt, ist ja immer die Feuchtigkeit, die so kalt macht, auf dieser Insel. Also sie litten in besonderer Weise für ihren Herrn. Außerdem hatten alle drei Jünger eine wichtige Bedeutung für das Leben der Gemeinde in Jerusalem, wobei wir Jakobus, dem Bruder Johannes auf dem Berg der Verklärung, nicht verwechseln dürfen mit Jakobus, dem Bruder unseres Herrn, der später zu den drei Säulen gehört hat und der auch den Jakobusbrief geschrieben hat. Und schließlich wurde dieses wichtige Ereignis von 2 bis 3 Zeugen bezeugt. Genauso wie es im Alten Testament steht, was dort auf dem Berg der Verklärung passiert ist. Und damit kommen wir zur Verklärung Jesu. Für verklärt kann man auch mit verwandelt oder umgestaltet übersetzen. Er wurde verwandelt, er wurde umgestaltet. Und diesen Begriff, den kennen Sie alle, Metamorphose. Metamorphose kennen wir alle aus dem Deutschen. Durch den menschlichen Leib unseres Herrn wurde mit einem Mal seine wahre göttliche Herrlichkeit sichtbar auf dem Berg der Verklärung. In Lukas 9, Vers 29, da lesen wir, wie das Aussehen seines Angesichtes sich veränderte, steht dort. In unserem Text steht, dass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und die Kleider weiß wurden wie das Licht. Und Markus spricht von Kleidern glänzend und sehr weiß wie Schnee, so weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden machen kann. Und Lukas schreibt von dem strahlenden Gewand. Und damit sehen wir, wie auf dem Berg der Verklärung die wahre göttliche Herrlichkeit Jesu zum Scheinen kam. Sein Angesicht strahlte wie die Sonne, lesen wir bei Lukas. In der Bibel wird der lebendige Gott mit der Sonne verglichen. Das haben wir beispielsweise im Psalm 84, Vers 12, auch in Psalm 89, Vers 37. Als sich der erhöhte Christus Paulus in den Weg stellte und Paulus dann später von seiner Bekehrung berichtete in Apostelgeschichte 26, Vers 13 vor dem König Agrippa, da sagte Paulus, von einem Licht vom Himmel her, das den Glanz der Sonne übertroffen hat, als ihm Christus begegnet war. Ich habe gesagt, Johannes im hohen Alter auf Patmos und da erscheint ihm der erhöhte Christus und wir lesen in Offenbarung 1, Vers 16 von dem Angesicht, welches strahlte wie die Sonne. Und das heißt, das ist die Herrlichkeit des erhöhten Christus. Seine wahre Herrlichkeit. Jetzt gehen wir zurück ins Alte Testament. In Maleachi 3, Vers 20 steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Maleachi spricht vom kommenden Messias. Er spricht vom kommenden sichtbaren Reich Gottes. Und hier wird der kommende Messias in seiner Herrlichkeit, der Israel errettet, als die Sonne der Gerechtigkeit bezeichnet. Wieder ins Neue Testament in Lukas 1, Vers 78 spricht Zacharias in seinem Lobgesang vom Aufgang aus der Höhe. Das bezieht sich sowohl auf den Sonnenaufgang wie auch auf den Aufgang des Morgensterns. Die drei Jünger waren auf dem Berg der Verklärung. Und nun sahen sie den Messias in seiner ganzen Herrlichkeit. Sie sahen den Messias in der Herrlichkeit, die er haben wird, bei seiner sichtbaren Wiederkunft, wenn das sichtbare Reich Gottes errichtet wird. Was hat unser Herr seinen Jüngern in Matthäus 16, Vers 27 vorausgesagt? Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Petrus, Jakobus, Johannes erlebten das auf dem Berg der Verklärung in einer prophetischen Vorwegnahme. Und nur wenige Verse später auf dem Berg der Verklärung hat sich schon Matthäus 16, Vers 28 erfüllt. Nur diese drei oder nur diesen drei war es vorbehalten, den Messias in der wahren göttlichen Herrlichkeit zu sehen, in der er kommen wird, um Israel zu erretten und das sichtbare Reich Gottes aufzurichten. Und dazu erschienen Mose und Elia. Wir können aus den Evangelien schließen, dass die Jünger sofort wussten, wer es war. Diese Gottesmänner hatten lange vor ihnen gelebt. Sie haben sie nicht mehr gekannt. In der damaligen Zeit gab es auch keine Fotos. Manchmal kommt ja die Frage unter Gläubigen, ja, in der Herrlichkeit Gottes, erkennen wir uns da überhaupt noch? Gibt es andere, die sagen, das steht nirgends in der Bibel, dass man sich da noch kennt und so weiter, in der Herrlichkeit Gottes. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Auf dem Berg der Verklärung wussten die Jünger sofort, es ist Mose und Elia. Und ich bin fest überzeugt, wir werden uns in der Herrlichkeit Gottes auch erkennen. Mose, der Vertreter des Gesetzes. Elia, der Vertreter der Prophetie. Und sie redeten in Lukas 9, Vers 31 über seinen Ausgang in Jerusalem. Wir haben vorhin gesehen, mit diesem Abschnitt beginnt die Passionsgeschichte, hinauf nach Jerusalem. Und nun wird der menschgewordene Sohn Gottes durch den Vertreter des Gesetzes und durch den Vertreter der Prophetie ermutigt, diesen Weg zu gehen, damit sich beides erfüllt. Sowohl das Gesetz, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie auch die Propheten. Das ist etwas ganz Tröstliches für uns. Wenn selbst unser Herr auf diesem Weg Ermutigung und Stärkung nötig hatte, wie viel mehr dann wir? Und hüten wir uns immer wieder vor diesem Irrtum, denn es sind so viele Gemeinden gibt, dass es so eine Art frommer James-Bond-Nachfolge gibt. Was meine ich damit? Dass wir meinen, geistlich alles gerade wegputzen zu können. Unantastbar über den Dingen zu stehen, dass uns das alles nichts mehr ausmacht. Das ist nicht das, was die Bibel über Nachfolge sagt, sondern das ist ganz einfach Quatsch, wenn das jemand denkt. Wenn sich selbst der sündlose Sohn Gottes von seinem Leiden mit Mose und Elia besprach und gestärkt wurde, wie viel mehr haben wir selbst Ermutigung und Trost durch Gottes Wort nötig? Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn es uns in schweren Lebensführungen bange ist, und uns Dinge innerlich rasieren, wie man so schön sagt, mehr wie uns oft selbst lieb ist. Und damit kommen wir zur Reaktion des Petrus. Wie immer war Petrus vorschnell, oder er war wie immer schnell bei der Sache, sagen wir so rum. Sehr schnell bei der Sache. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn er manchmal vorschnell war, und der Herr ihn auch öfters korrigieren musste, ist mir das trotzdem lieber wie so ein Schlaftablettenchristentum, in dem man Lethargie mit einer frommen Tugend verwechselt. Und dann meint, es sei besonders geistlich. So nach dem Motto, seid mir nicht böse, wenn ich das sage, die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, können wir getrost schlafen gehen. Das hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Deshalb blieb ich dem Petrus, wenn er auch manchmal übers Ziel rausgeschossen hat. Wir lesen in Lukas 9, Vers 32 tatsächlich, dass die drei Jünger vom tiefen Schlaf erwacht sind. Ganz ähnlich wie einige Zeit später in Gethsemane, da sind sie auch eingeschlafen, in einem entscheidenden Augenblick. Hier ging es um den bevorstehenden Leidensweg im Zwiegespräch mit Mose und Elia. In Gethsemane rang sich Christus hindurch, den Willen des Vaters über alles eigene Wollen zu stellen. Und beides Mal wurden die Jünger vom Schlaf übermannt. Und da wird ganz deutlich, nicht Christus ist auf unsere Nachfolge angewiesen, sondern wir sind in der Nachfolge voll und ganz auf unseren Herrn angewiesen. Die entscheidenden Dinge hat er durchrungen und erkämpft und vollbracht, als seine Jünger schliefen. Es war die letzte Predigt von Prälat im Ruhestand Rolf Schäffbuch im Herbst 2012. Eidlinger Diakonissenmutterhaus, er wusste nicht, dass es seine letzte Predigt war, sein Thema war, unterwegs zum Himmel. Und er sagt in dieser Predigt, hat er lauter Pflöcke reingeschlagen. Ganz interessant, ich habe die schon so oft im Auto gehört. Und da sagt er in dieser Predigt, unser Glaube lebt nicht von dem, was wir für Christus tun, sondern von dem, was Christus für uns getan hat. Die Jünger schliefen in entscheidenden Augenblicken. Sie waren ganz auf ihren Herrn angewiesen und nicht umgekehrt. Petrus kommt also mit den anderen so richtig zu sich und sofort hat er wieder einen Vorschlag präsent. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Jetzt stellt sich die Frage, was meint Petrus damit? Warum spricht Petrus plötzlich von drei Hütten? Steht ja da, dass er nicht wusste, was er sagte, weil manchen waren noch nicht so richtig wach, als er da irgendwas gesprochen hat. Parallelstelle steht es, er wusste nicht, was er sagte. Aber das bezieht sich wohl darauf, dass Petrus so von dem überwältigt war, was er gesehen hat. Nun, jetzt dürfen wir den Petrus auf keinen Fall mit einem Schwaben verwechseln. Was meine ich damit? Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Also darum geht es nicht in unserem Text. Es geht um zwei Dinge. Die Jünger sahen den Messias in seiner kommenden Herrlichkeit. Und was dachte Petrus? Jetzt geht's los. Als er den Messias gesehen hat, die Sonne der Gerechtigkeit. Jetzt kommt das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde. Da sind wir wieder mit dem Textzusammenhang. Petrus war wieder genau beim Gegenteil vom Leidensweg Jesu. Im gewissen Sinn wiederholt sich Matthäus 16, Vers 22. Eben das geschieht hier nur nicht. Und jetzt geht's los, jetzt kommt das sichtbare Reich Gottes. Petrus dachte wohl, den triumphierenden Messias vor sich zu haben. Jetzt geht's richtig los. Ich habe das auch mal gedacht. Bibelschulzeit, damals kam die New Age-Bewegung und alles. Und da war so in ganz besonderer Weise die Sehnsucht auf die Entrückung da gewesen und auch die Freude, Sehnsucht, es möglichst bald zu erleben. Ganz ehrlich, ich hatte damals auch noch keine Braut. Dann freut man sich ja noch mehr auf die Entrückung. Soll man sich auch sonst freuen, wenn man eine Braut hat, wenn man verheiratet ist, aber versteht, was ich meine. Wenn man dann noch so alleine ist, dann fällt es einem noch leichter, sich da ganz besonders zu freuen. Keine Hochzeit vor der Nase. Auf jeden Fall, es war so eine Zeit, da habe ich gedacht, komm der Herr jetzt. Und dann lag ich nachts in meinem Bett und plötzlich spürte ich die Schwerelosigkeit. Und ich spürte, wie ich nach oben abgehoben habe. Und mir ging es genauso wie damals dem Petrus. Ich habe gedacht, jetzt geht's los. Und ich kam dann immer mehr zu mir und dann wurde alles ganz irdisch. Ich war irgendwie so komisch im Bett gelegen, dass mein Rücken eingeschlafen war, wie man so schön sagt, dass man kein Gefühl mehr hatte. Und als es immer irdischer wurde, war ich ganz enttäuscht, dass ich immer noch im Bett lag, obwohl ich dachte, ich bin jetzt schwerelos und das Ganze geht nach oben. Nun, jetzt kommt die Frage, warum dachte Petrus damals, jetzt geht's los, warum hat er das gedacht? Das Laubhüttenfest ist das Fest der messianischen Zeit. Und das lesen wir in Matthäus 14, Vers 16 bis 19. Petrus dachte, jetzt beginnt die messianische Zeit. Jetzt beginnt das sichtbare Reich Gottes. Der Messias in seiner göttlichen Herrlichkeit. Jetzt müssen wir das Laubhüttenfest feiern. Aber es ging auf dem Berg der Verklärung um den Leidensweg Jesu. Und deshalb wusste Petrus nicht, was er sagte. Jetzt komme ich wieder auf das zu sprechen, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig eine heilsgeschichtliche Einordnung der Ereignisse ist, um keine falschen Vorstellungen über das sichtbare Reich Gottes zu bekommen. Wenn auf dem Berg der Verklärung auch eine prophetische Vorwegnahme der Herrlichkeit Jesu stattfand, so war es doch der Leidensweg, den er gehen musste. Das sichtbare Reich Gottes, ich sage es nochmal, kommt erst nach seiner sichtbaren Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit und ist untrennbar verbunden mit der Errettung Israels und der Bindung Satans. Hier lasst uns Hütten bauen. So denken auch heute immer mehr Evangelikale. Es hört sich so gut an, wenn man von einer Transformation und einem gesellschaftsrelevanten Evangelium oder einer gesellschafts- relevanten Evangelisation spricht. Wenn man sich zum Ziel setzt, die Weltarmut zu halbieren, den Dialog mit allen christlichen Kirchen und anderen Religionen zu suchen und durch die christliche Präsenz das Reich Gottes aufrichten möchte, die ganze Welt christianisieren. Aber etwas ganz Wichtiges wird dabei übersehen. Wie gesagt, das sichtbare Reich Gottes kommt erst nach der Wiederkunft Jesu. Und das wird allein der wiederkommende Herr und nicht seine Gemeinde durch methodische Klimmzüge aufrichten. Das ist allein ihm vorbehalten. Heute geht es um das inwendige Reich Gottes. Menschen werden durch das Evangelium gerettet, zur Gemeinde Jesu hinzugefügt. Und bis zur Entrückung ist die Gemeinde immer auch die leitende Gemeinde. Dem Hass der Anfeindung durch eine gottlose Welt eingesetzt. Gemeinde in Knechtsgestalt, wie vor einigen Jahren ein Buchtitel über die Kirchengeschichte hieß. Dass wir einmal mit Christus verherrlicht sind, das kommt nach der Entrückung. Das ist also das eine, warum Petrus die Hütten bauen wollte. Jetzt geht's los, hat er gedacht, jetzt kommt das sichtbare Reich Gottes. Zum anderen wollte er aber wohl auch dieses einmalige Erleben festhalten. Nicht mehr auf dem Weg nach Jerusalem weitergehen. Nicht wieder vom Berg der Verklärung runtersteigen in das Tal der Niederung des Alltags. Und damit kommen wir zum nächsten Unterpunkt. Niemand als Jesus allein. Auf dem Berg der Verklärung, mitten in diesem einmaligen Ereignis, wird alles von einer lichten Wolke umschattet. Wir haben die Gegenwart Gottes in einer Wolke, Wolkensäule im Alten Testament während der Wüstenreise Israels. Auf dem Sinai beim Bundesschluss, bei der Einweihung der Stiftshütte, war das Heiligtum von einer Wolke erfüllt oder auch bei der Einweihung des ersten Tempel, des Salomonischen Tempel. Und die Rabbiner sprechen von der Schechina, das Wohnen der Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Und damit sehen wir auch an dieser Stelle, dass Jesus Christus Gott ist. Die Gemeinschaft zwischen dem Vater und zwischen seinem verherrlichten Sohn in der Wolke. Und es kommt die Stimme vom Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Dasselbe Zeugnis wie bei der Taufe Jesu in Matthäus 3, Vers 17. Jesus, der einzige Mensch, an dem Gott wohlgefallen hatte, dem es nur um die Ehre und den Willen seines Vaters ging. Aber auch der Sohn Gottes, der nun auf dem Weg ist, sein Leben als Lösegeld für uns zu geben. Und so einmalig dieses Erlebnis mit Mose und Elia auch für die Jünger war, es geht immer um Jesus. Die Jünger wurden von großer Furcht ergriffen, sie fielen auf ihr Angesicht. Und das ist immer so, wenn Menschen etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen und erkennen. Das ist in der Bibel so. Und das ist so, wenn wir die Bibel lesen und erkennen etwas von der Herrlichkeit Gottes, dann werden wir von tiefer Furcht ergriffen. Ein Kennzeichen wahrer Gotteserkenntnis. Der Herr Jesus richtet die Jünger wieder auf und sie sehen niemand als ihn allein. Die Verherrlichung, dieses einmalige Ereignis war vorbei, aber sie sehen Jesus allein. Es ist immer die Frage, um was es uns auf dem Weg mit Jesus geht. Geht es uns um uns selbst? Ich habe das heute schon angesprochen, das ist ja heute das große Thema. So Jesus, der fromme spirituelle Coach, der uns dabei hilft, unser Selbst zu finden, oder die frommen Wellnesspackungen, die er uns verpassen soll. Geht es uns um uns selbst? Geht es uns um besondere Erfahrungen und Erlebnissen? Das ist heute auch die große Gefahr. Hauptsache, man fühlt etwas. Hauptsache, man erlebt etwas. Hauptsache, es macht Spaß und wir können das Leben genießen. Wenn man etwas fühlt, dann muss das noch lange nicht der Geist Gottes sein. Ich fühle auch etwas, wenn ich den Finger in die Steckdose stecke. versteht mich richtig. Bitte macht's nicht nach, dass es keiner nachmachen muss. Aber auch in Gemeinden, die bibeltreu sein wollen, stehen wir oft in der Gefahr, dass es heute nur noch um Fühlen geht, Erleben geht. Wir stehen in der Gefahr, dass es uns um uns selbst und um unsere Frömmigkeit geht. Aber das, was wir brauchen, ist dieser Blick aus Matthäus 17. Niemand als Jesus allein. Ihn erkennen wir immer mehr durch sein Wort. Und Spurgeon nannte es die größte aller Wissenschaften oder die köstlichste aller Wissenschaften, Gott in Jesus Christus immer mehr zu erkennen. Und auch für Paulus war die Erkenntnis Christi das Größte. Alles andere war dagegen unwichtig für ihn. Wie schon gesagt, wir erkennen Jesus durch sein Wort, indem er sich uns geoffenbart hat. Nicht durch mystische Erlebnisse, nicht durch hörendes Gebet, nicht durch innere Bilder. Und verbunden mit dem Wort durch gelebten Gehorsam und Nachfolge, durch die tägliche Praxis, um diesen Begriff aus Matthäus 16, Vers 27 nochmal aufzugreifen. Niemand als Jesus allein. Es ist Christus, der uns errettet. Es ist Christus, der uns trägt. Es ist Jesus, der uns bewahrt. Es ist Jesus, der uns vollendet. Mein eigener Vater hat sein Leben im Dienst für Christus investiert. Und ich blicke voller Dankbarkeit auf das zurück, was uns, was auch mir, durch ihn geschenkt war. Auf seiner letzten Wegstrecke, da wurde er immer schwächer. Es war wirklich ein Entgleiten, wie Paulus das nennt an einer Stelle. Er wurde körperlich immer schwächer gewesen. Und was für mich so eindrücklich war, ist das, was am Ende bleibt. Es ging ihm am Ende nur noch um Jesus. Und es ging ihm am Ende nur noch um die Gnade. Es war ihm schon immer wichtig. Aber am Ende hat es noch ganz anders drauf geleuchtet. Christus und die Gnade, das bleibt. Und schon Jahre vor seinem Heimgang hat er uns gesagt, dass er auf seiner Todesanzeige seinen Ehrendoktortitel nicht erwähnt haben möchte, sondern es soll um Jesus gehen und es soll um die Gnade gehen. Und mir wurde das in den letzten Wochen seines Lebens so deutlich. Am Ende bleibt allein Christus und seine Gnade für uns. Und so wie wir es dann am offenen Grab in dem Lied gesungen haben, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und das ist das, was wir heute brauchen. Und was allein durch alle tiefen und dunklen Täler führt, niemand als Jesus allein. Und damit kommen wir zum nächsten, die bleibende Wirkung auf Petrus und Johannes. Jakobus starb schon früh, ich habe es erwähnt, aber wie tief sich dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung bei Johannes und Petrus eingeprägt hat, das sehen wir an anderer Stelle im Neuen Testament. Der ganz bekannte Satz aus Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt kommt's. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Natürlich hat Johannes hier das ganze Erdenleben Jesu vor Augen. Die göttliche Herrlichkeit, die dadurch deutlich wurde. Aber ganz besonders schwingt hier auch das Ereignis auf dem Berg der Verklärung mit. Die göttliche Herrlichkeit, die an Christus sichtbar wurde. Und in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3 lesen wir, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar worden. Und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist, was wir gesehen und gehört haben. verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Auch hier schwenkt neben allem anderen, was zum Werk unseres Herrn gehört, der Berg der Verklärung mit. Interessanterweise steht nicht da, dass sich das wiederholen wird in Form von Visionen oder Bildern im ersten Johannesbrief, sondern die Aposteln bezeugen und verkündigen es uns, damit auch wir mit ihnen Gemeinschaft haben und mit dem Vater und mit dem Sohn. Petrus kommt in 2. Petrus 2, Vers 16 und 18 auf den Berg der Verklärung zu sprechen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgen, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und in diesem Vers bringt Petrus die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit in einem Zusammenhang mit der Verherrlichung auf dem Berg der Verklärung. Er beginnt ja, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan. Sind nicht ausgeklügelten Farben gefolgt. Und dann kommt der Berg der Verklärung. Er bringt das in einen Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Und das bestätigt die Folgerung, dass diese drei Jünger den Herrn in seiner Macht und Herrlichkeit gesehen haben, die er in seinem kommenden Reich hat. Und jetzt ist es interessant, wie es im zweiten Petrusbrief weitergeht. In den anschließenden Versen 19 und 21 spricht Petrus von dem festen prophetischen Wort und der göttlichen Inspiration der Prophetie. Das heißt, so real, so wirklich, wie dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung war, wird sich auch das prophetische Wort erfüllen. Ganz unabhängig davon, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Und es ist durch und durch von Gottes Geist inspiriert. Lasst mich einen Umkehrschluss daraus ableiten. Wer an der Glaubwürdigkeit und Gültigkeit der Bibel in irgendeiner Weise rüttelt und Gottes Wort relativiert oder nur in zeit- und kulturgeschichtlichen Kontext zurecht erklären möchte, der leugnet im Prinzip die Verherrlichung Jesu genau so wie sie auf dem Berg der Verklärung stattgefunden hat. Petrus bringt diese beiden Dinge in einen untrennbaren Zusammenhang. Dann können wir sagen, ja, vielleicht war das damals ein besonderes Lichtspiel, das die Jünger erlebt haben. Die Sonne, ihr wisst ja, wenn man in den Bergen wohnt, wir wohnen in der Berge, Sonnenwolken, das gibt immer ganz unterschiedliche Stimmungen, so ein besonderes Lichtspiel, das die Jünger gesehen haben. Vielleicht haben die Jünger ja sich diese Stimme durch irgendwelche Geräusche eingebildet. Oder sie stellten sich Mose und Elia vor, weil Jesus was vom Gesetz und den Propheten geredet hatte. Oder vielleicht hat Petrus sogar noch geträumt, weil wir lesen ja, dass er aus tiefem Schlaf erwacht war. Könnte man auch sagen, ja, vielleicht war das noch so ein Zwischenzustand. Es steht völlig außer Frage, was wir in Matthäus 17 lesen, war die göttlich reale Wirklichkeit. Es war die wahre Herrlichkeit Jesu, die durch seine menschliche Hülle zum Vorschein gekommen ist. Und genauso sollen wir dem irrtumslosen Wort Gottes in der Bibel vertrauen, mit der wörtlichen Erfüllung der Prophetie rechnen, die viel realer ist, wie irgendwelche allegorische Vergleiche oder Bilder. Und damit kommen wir zum nächsten Unterpunkt, das Kommen des Elia. Die Jünger sind mit ihrem Herrn zurück auf dem Weg ins Tal. Und da stellen sie die Frage, ob nicht zuvor der Elia kommen muss. Da sind wir wieder in einem Kapitel, das wir heute schon mal zitiert haben, Maleachi 3, Vers 19 bis 24. Eben dort geht es um den Tag des Herrn, die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit, das sichtbare Reich Gottes. Und dann wird gesagt, dass dem das Kommen des Elia vorausgeht. Und jetzt verstehen wir noch besser, wenn wir diese Parallele haben, warum Petrus dachte, jetzt geht's los. Jetzt kommt das sichtbare Reich Gottes. In seiner Antwort macht unser Herr ganz deutlich, dass der Elia schon gekommen war. Im Gegensatz zu der Leidensankündigung Jesu haben das die Jünger verstanden, dass der Elias schon gekommen war. Steht da. Sie verstanden, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Wie am Anfang erwähnt, steht im Alten Testament ja nirgends explizit, dass der Messias zweimal kommt. Aber wir finden den leidenden und den triumphierenden Messias. Im Rückblick erkennen wir bei seinem ersten Kommen der leidende Gottesknecht, bei seiner Wiederkunft wird er in Macht und Herrlichkeit kommen, der Triumphierende. Und so ist das auch mit der Stelle aus Malachi 3, Vers 19 bis 24. Eine erste Erfüllung haben wir beim ersten Kommen unseres Herrn, wo es um den Elia geht. Die endgültige Erfüllung wird es mit der Wiederkunft Jesu geben. Und so ist es sehr wohl möglich, dass die Elia-Stelle sich auch zum zweiten Mal erfüllt und der Prophet Elia einer der beiden Zeugen sein kann, die in Offenbarung 11 in der großen Trübsal vor der Wiederkunft Jesu auftreten und ihren Dienst in Israel und Jerusalem tun. Das zum Berg der Verklärung. Nur noch kurz zu den nächsten beiden Textabschnitten. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Wir haben hier eine eindrückliche Lektion über den Glauben. Wir sehen in dieser Geschichte, wir haben das schon heute Morgen gehört, dass Dämonie eine Realität ist. Wichtig, es steht nicht da, dass Jesus lautstark schrie, sondern dass er ganz einfach gebot. Was ist nun mit dem fehlenden Glauben der Jünger gemeint? Das erste Missverständnis, welches wir in dieser Geschichte ausklammern müssen, ist dies, dass Glaube ein Mittel zum Zweck wäre, damit es uns immer rundum gut geht. Nach dem Motto: Wer recht glaubt, hat keine Krankheiten. Wer recht glaubt, hat keine Probleme. Wer recht glaubt, hat keine nötige, keine schwere Lebensführungen. Was wir bisher in diesem gesamten Textabschnitt gesehen haben, das zeigt uns genau das Gegenteil. Was war das Problem der Jünger? Sie wollten einen triumphierenden Messias und sie wollten eine eben solche Nachfolge haben. Aber der Herr Jesus spricht von seinem Leiden, er spricht vom Kreuz der Nachfolge, bis hin sogar vom Verlust des Lebens. Ganz wichtig, wenn wir diesen Zusammenhang haben, wird hier deutlich, in unserem Abschnitt geht es nicht um eine Art Glauben im Sinn von positivem Denken, dass dann alles nur noch rosa ist und wir auf Wolken, auf seinem spirituellen Airbag durchs Leben schweben. Das andere, was wir beachten müssten, ist in Vers 20 der Glaube wie ein Senfkorn. Und ein Senfkorn ist genau das Gegenteil von etwas Großem. steht nicht da der Glaube wie eine große Melone oder wie ein großer Kürbis, sondern Glaube wie ein Senfkorn. Das ist genau das Gegenteil. Sonst ist wieder der Glaubende der mächtige Superstar, der seinen Glauben wie einen Energiestrahl sieht, den er auf dieses richtet oder auf jenes richtet und dann wird alles gut. Das ist, wenn wir den Glauben eines Senfkorns mit einem großen Glauben verwechseln in falscher Weise. Was ist gemeint mit dem Glauben eines Senfkorns? Ich kann es nicht besser ausdrücken, wie das Hudson Taylor ausgedrückt hat. Hudson Taylor, der Mann des Glaubens, hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Versteht ihr das? Genau das Umgekehrte, wie so ein Energiestrahl geistlich, den man irgendwo rumrichtet und dann gelingt alles. Glauben an einen großen Gott, das hat mit Abhängigkeit zu tun. Und darum geht es, dieses kindliche Vertrauen, diese völlige Abhängigkeit von Gottes Größe und das Wissen um die eigene Ohnmacht, die eigene Armut, aber um seine Vollmacht. Und das ist übrigens das völlige Gegenteil von Power-Seelsorge. Fasten und Beten können ein Zeichen dieser eigenen Abhängigkeit sein. Ein Eingestehen der eigenen Ohnmacht. Aber nicht Mittel zum Zweck Power-Seelsorge, dass wir dann über Gottes Handeln und seine Kraft durch Fasten und Beten verfügen könnten. Mein Lehrer David Jaffin sagte immer, dass ich Vers 20, das Glaube Berge versetzen kann, bei der Wiederkunft Jesu erfüllen wird. Wenn er am Ende der Trübsalzeit kommt und Israel ihn als seinen Gott und Retter erkennt, wird Glaube tatsächlich Berge versetzen. Der Ölberg wird sich spalten und es wird ein völlig neues Tal entstehen. Und Jerusalem und Israel bekommen bei der Wiederkunft Jesu eine neue Topographie. Und das lesen wir beispielsweise auch in Zacharia 14. Ein interessanter Gedanke im Zusammenhang mit der Herrlichkeit des Messias im vorausgehenden Abschnitt. Und damit noch kurz zum letzten, ein falsches Verhalten nach außen. Schon im Abschnitt mit der Heilung dieses mondsüchtigen Jungen wird deutlich, wie schnell wieder alles nach dem Berg der Verklärung für die Jünger ganz irdisch wurde. Den Jüngern mangelte es an dem völligen Vertrauen in ihren Herrn. Und auch mit der Frage nach der Tempelsteuer sind wir mitten in den Niederungen des Alltags angekommen. Natürlich stand da eine raffinierte Absicht dahinter von den Steuereinnehmern, als sie dem Petrus diese Frage gestellt haben. Und Petrus, der noch wenig zuvor meinte, dass nun das sichtbare Reich Gottes kommen müsste, kommt bei dieser Frage völlig ins Schleudern. Und mit einer vorschnellen Antwort begibt er sich aufs bekannte Glatteis. Jetzt stellen die so eine blöde Frage, da möchte man nicht schlecht dastehen, da möchte man keine Unannehmlichkeiten haben, und dann sagt er einfach, ja, Tempelsteuer bezahlt, klar. So wie wenn der Herr die Tempelsteuer bezahlt hätte. Und als er zurückkommt, da kommt ihm sein Herz zuvor. Und unser Herr macht jetzt nicht Petrus den Rost runter, was er sich da erlaubt hat, was er sich eigentlich einbildet mit seiner Antwort und so weiter. Sondern er bringt ihn in einer sehr feinen Weise zurecht. Und er sorgt mit dem Fisch dafür, dass die Tempelsteuer bezahlt wird. Es ist übrigens der große Unterschied zwischen dem Fischfang des Petrus in unserem Abschnitt. Als er aber nach Kapernaum kam, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer, von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und dich. Fischzug oder Fischfang, müssen wir sagen, es war kein Fischzug. Fischzug des Petrus in unserem Text, in dem Maul des Fisches war ein Starter. Wenn ihr in Engev heute einen Petrusfisch essen geht, ist es genau umgekehrt. Da kommt am Schluss der Kellner und dann müsst ihr viele Münzen hinlegen. Der Fisch des Petrus war anders, da war der Starter im Maul des Fisches gewesen. Wir sehen, Berg der Verklärung, dann heilt Jesus diesen Jungen. Wie schnell man auch nach besonderen Erfahrungen, Gebetserhörungen, erlebtem Eingreifen Gottes wieder ins Stolpern kommen kann. Und hier bei Petrus durch ein zweifelhaftes, falsches Verhalten nach außen. Durch eine vorschnelle Antwort. Wie wir uns einerseits noch freuen können über die Größe unseres Herrn Jesus und auf der anderen Seite im nächsten Moment vor Menschenfurcht geplagt versagen. Und so war es der Herr selbst, der Petrus ansprach, ihn hier zurechtbrachte und ihm den Mut gab, diese Situation zu bereinigen. Und das ist es, was wir im alltäglichen Leben benötigen. Nicht schwärmerische Höhenflüge. Nicht den Irrtum, dass wir irgendwo den täglichen Schwierigkeiten entfliehen könnten. Dass wir einmal so geistlich wären, um über allen Kämpfen und über allem Versagen stehen. Das benötigen wir nicht. Was wir benötigen, sehen wir in diesem letzten Abschnitt. Wir brauchen einen Heiland in der Nachfolge, der uns täglich neu in seiner großen Gnade hält, bewahrt und zurechtbringt. Und das wird erst zu Ende sein, wenn er uns einmal vollendet. Nicht, weil wir uns dann geistlich so wunderbar entwickelt haben. Nicht, weil wir auf der geistlichen Weltrangliste unter die Top Ten geklettert wären. Sondern weil er, Jesus, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Und was wir deshalb in der täglichen Nachfolge benötigen, das ist niemand als Jesus allein. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab du Dank für dein Wort, das die Wahrheit ist. Hab Dank für deine Herrlichkeit, für deine Größe, die uns in deinem Wort gezeigt wird, für deine Macht, auch auf dem Berg der Verklärung. Hab Dank für deine Liebe zu uns Menschen, für dein Gehorsam gegenüber dem Vater, dass du bereit warst, den Leidensweg zu gehen. Und hab Dank für deine große Geduld, mit der du den Petrus immer wieder zurechtgebracht hast, bei dir gehalten hast, und auch uns zurechtbringst. Und Herr Jesus, du siehst auch die Situation, in der jeder von uns steht, aus der wir gekommen sind, und die es wieder zurückgeht nach diesen Bibeltagen, die Niederungen des Alltags, wo dann vieles ganz anders ist, wo dann plötzlich wieder alle Sorgen da sind, alle Schwierigkeiten, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das mit der Nachbarschaft ist, ob das in der Familie ist, ob das sogar in unseren Gemeinden ist. Und Herr Jesus, lass das alles dazu dienen, dass unser Blick auf dich gerichtet wird. Dass wir immer mehr erkennen, dass wir alles in dir haben. Dass wir alles von dir erwarten. Und dass es uns darum geht, niemand zu haben als Jesus allein. Amen.